So, in dieser Folge geht es um Pet-Pleasing und Fellnasen-Burnout. Und wenn du mit diesen Begriffen noch nichts anfangen kannst, bleib auf jeden Fall dran. Ich habe als Interviewgästin Kati von Equinality, Psychologin für Tiermenschen, zu Gast und wir besprechen, was kannst du eigentlich tun, wenn dir die Freude an der Zeit mit deinem Pferd verloren geht. Geht es um Probleme im Training oder aber auch bei chronisch kranken Pferden? Von daher hör auf jeden Fall in diese Folge rein. Und damit herzlich willkommen im Podcast Kernkompetenz Pferd, deinem Podcast für Pferdegesundheit. Hier erhältst du fundiertes Fachwissen, praktische Fähigkeiten und wir schwenken immer wieder auch auf dich, auf deine Gesundheit, denn zur Partnerschaft Pferd gehörst du und dein Pferd. In diesem Sinne wollen wir hier die Pferdewelt bewusst, aktiv, jeden Tag ein bisschen gesünder gestalten. Ich bin Dr. Veronika Klein, Fachtierärztin für Pferde, Reiterin, Trainerin, Chiropraktikerin und Gründerin von Kernkompetenz Pferd und ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd wollen wir jetzt reinsteigen und ich wünsche dir eine informative Zeit und freue mich sehr über dein Feedback zu den einzelnen Themen. So, herzlich willkommen, Kati. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Diesmal ein etwas anderer Podcast vielleicht vom Thema, aber am Ende hat es ja doch wieder nur was mit Pferdegesundheit zu tun, weil du beschäftigst dich mit dem spannenden Thema Pet-Pleasing und Fellnasen-Burnout. Und bevor wir jetzt ganz tief reinsteigen, magst du vielleicht einmal ganz kurz anschneiden, was Pet-Pleasing ist und warum du zu diesem Thema gekommen bist, dass du heute das machst, was du heute machst, sozusagen?
Ja, ganz kurz kann ich das machen.
Umreißen.
Also, genau. Es ist natürlich wichtig, erstmal den Begriff zu klären, weil das ist keiner, den es gibt. Ich habe den einfach abgeleitet von dem klassischen People-Pleasing, was vielleicht mehr Leute kennen sollten. Also diesem Verhaltensmuster, die eigenen Bedürfnisse wirklich systematisch zurückzustellen und sich komplett auf das Gegenüber zu konzentrieren, aber auch Konflikte zu vermeiden und ja, im Endeffekt die ganze Welt auf die Bedürfnisse der anderen auszurichten, aber in dem konkreten Fall eben dann auf die eigene Fellnase. Also ich arbeite ja sowohl mit Pferdemenschen als auch mit Hundemenschen, deshalb sage ich öfter Fellnase. Ich meine natürlich damit auch die Ponys. Genau, und warum bin ich dahin gekommen? Ich bin ja ursprünglich als Tierphysio und im belohnungsbasierten Pferdetraining gestartet und es wurde einfach so schnell klar, dass es nicht so sehr um die Pferde geht in den meisten Sessions, sondern eben um die Menschen und dass da so super viel Leidensdruck hinter ist, wenn es eben dem eigenen Pferd schlecht geht und das ist ja eine Spanne, ne? Also es kann meinem Pferd schlecht gehen und es ist wirklich ein Notfall, wir müssen in die Klinik fahren, aber es kann ja auch einfach so sein, dass ich das Gefühl habe, der rümpft irgendwie heute die Nase beim Training ein bisschen mehr und ich bin nicht so richtig sicher, was da jetzt los ist. Genau, und ich habe ja Psychologie studiert, dementsprechend war es für mich irgendwie klar, mich mehr auf den Menschen zu fokussieren. Das ist so ein bisschen die Antwort, die ich geben würde, wenn du nicht tiefer bohrst. Und vielleicht ist es auch noch spannend, warum ich halt so von meiner Persönlichkeit aus zu dem Thema gekommen bin, weil ich finde, meistens gibt es dafür eine gute Begründung. Und in meiner Lebensgeschichte bin ich im Springsattel groß geworden, was ich heute mit meinem Wertesystem alles ziemlich hinterfrage und habe dadurch eben erlebt, wie meine Stute Galaxy einfach tatsächlich krank geworden ist aufgrund des falschen Trainings und ne, falsche Haltung, falsche Fütterung, bla bla bla. Also die Liste ist ja lang, das wissen deine ZuhörerInnen ja auch. Und da war, ich war damals 14, da war einfach wahnsinnig viel Schuld plötzlich. Und mit 14, wo man vielleicht auch in so einer Identitätsphase ist, hat man nicht wirklich eine Ahnung, wie gehe ich eigentlich mit so einem Schuldgefühl um und auch mit diesem Identitätswandel von, ich bin jetzt eigentlich keine Reiterin mehr, weil mein Pferd halt so krank geworden ist. Und das ist, glaube ich, so der größte Ursprung in meiner gesamten Geschichte, wo ganz viele Dinge passiert sind mit chronisch kranken Tieren und so weiter, der mich dann letztlich, glaube ich, zu diesem Thema hoch motiviert hat, würde ich sagen, weil ich einfach weiß, wie krass und tiefgreifend das sein kann, wenn man sich dann durch zum Beispiel ein Schuldgefühl so stark auf die Bedürfnisse von den Tieren eben fokussiert.
Gerade das, was du sagst mit dieser Identitätskrise, oder ich habe das selber ja auch oft für mich jetzt erlebt. Das ist ja auch ein Grund, warum der Podcast und meine Inhalte ja auch nicht mehr klassisch nur Schulmedizin beinhalten, sondern ja auch die Kernkompetenz-Pferd-Welt gegründet worden ist, mit dir ja auch als Gastdozent jetzt im nächsten Monat, wo wir ja ganz viel Themen aus der Psyche einfach mit anschauen und dieser Tod der alten Identität, was du sagst, ne, ich war der klassische Turnierreiter und da gehört man ja auch zu so einer Bubble, zu so einer Blase dazu. Und irgendwann, wenn dann was passiert oder wenn man sein Wertesystem hinterfragt, was ich ja auch und auch mein Mann, wir gemeinsam ja auch hinter uns haben, gehört man irgendwie nicht mehr dazu oder man stellt so ein paar Sachen um und geht, wir sind dann trotzdem noch auf Turnier relativ lange ja gegangen, aber dann hatten wir halt bei unserem Jungpferd einen Knotenhalfter drauf, wenn wir verladen haben und dann wird man halt so ein bisschen schief angeguckt. Ich habe ja immer die Pulsmessung drauf fürs Training. Das ist immer so, man wird immer so beäugt und dann merkt man so, okay, irgendwie gehöre ich hier nicht mehr richtig hin und da nicht mehr richtig hin und sich davon zu lösen und sein neues Wertesystem zu nehmen, dann bin ich Mutter geworden. Das hat ja auch vieles nochmal verändert, weil ich dann auch aus dem Tierarztbereich ja aus der 24/7, 365 Tage im Jahr ausgestiegen bin und da war so die Frage, bin ich denn jetzt noch ein richtiger Tierarzt? Also diese Identitäten, die ich vorher hatte, die sind alle oder mussten irgendwie sterben, damit quasi der Neue wieder was Platz machen darf. Und es ist für mich immer mit auch krassen Wachstumsschmerzen verbunden. Ich habe aber immer Begleitung gehabt, dass ich quasi, wenn ich in so einer Situation, wie du sagst, Scham, Schuld war, dass ich mir Hilfe gesucht habe, weil selber mit dem Nervensystem dann zurechtzukommen in diesen Situationen, haben wir ja häufig gar nicht gelernt. Und dann rutschen wir ja in System oder ja Situationen rein und da magst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen zum Nervensystem, dass wir dann so in diesem Flucht-Kampf-Modus sind und das ganze vegetative Nervensystem ja so im Sympathikus umschlägt und mit dem Nervensystem dann und seiner Psyche zu arbeiten oder so Tools zu haben an der Hand. Ich weiß nicht, wie es dir in der Schule gegangen ist. Ich habe das nicht mitgegeben bekommen.
Nee.
Wie ist das bei deinen anderen Pferdemenschen? Haben die da System oder was passiert da eigentlich erstmal vorneweg in solchen Situationen?
Ja, fangen wir vielleicht mal da an, um sich selber so ein bisschen besser auch zu verstehen, weil das halt voll menschlich ist, dass wir in Krisensituationen, egal welche es jetzt ist, erstmal automatisiert, meistens mit dysfunktionalen Mustern reagieren und nicht so sehr mit dem, wie wir eigentlich in einer Utopie irgendwie reagieren würden. Das heißt, wir haben alle irgendwo in unserer Lerngeschichte, aber auch durch Persönlichkeitszüge und so weiter, bestimmte Tendenzen, wie wir mit solchen Stresssituationen umgehen und gerade so alte Identitäten betrauern oder ich sag auch gern Träume betrauern, wenn zum Beispiel die Fellnase erkrankt und man jetzt beispielsweise ein Pferd hat, was dann eben nicht mehr geritten werden kann oder so, das kann ja auch Träume zum Platzen bringen, die man sich so vorgestellt hat. Da ist es einfach super wichtig, dass wir verstehen, dass unser Nervensystem, wie du schon sagtest, dann eben im vegetativen Strang die Sympathikusaktivität hochfährt. Das bedeutet letztlich, dass wir keine Sofakartoffel mehr sind und entspannt da liegen und Chips essen, sondern dass wir in so einen Aktionismus kommen und bereit sind, auf Gefahren und andere Krisen eben zu reagieren. Bloß sind die Gefahren nicht mehr dieselben, die sie mal waren, als wir noch, keine Ahnung, in Höhlen gelebt haben, so ganz sinnbildlich. Das heißt, unser modernes Gehirn hat mit ganz anderen Gefahren zu tun, eben zum Beispiel sowas wie, wir nennen es häufig so Luxusprobleme, ne? Also irgendwie ist jetzt, keine Ahnung, gerade das Pony mit gerümpfter Nase da und ich weiß eigentlich nicht, damit umzugehen. Das fühlt sich im Nervensystem für unser Nervensystem dasselbe wie eine richtig krasse Krisensituation, weil dieser Teil vom Gehirn so alt ist und dann eben auch diese dysfunktionalen Muster zustande kommen. Ich glaube, wir gehen gleich mal darauf ein, welche das sein können. Es könnte spannend sein. Aber erstmal vielleicht noch zu dem Thema Aktivierung. das kennt ihr, ich halte es jetzt möglichst einfach, da wird halt zum Beispiel, Stresshormone werden ausgeschüttet, ne? Wir werden merken das in so schwitzigen Händen oder einem erhöhten Puls, solche Dinge. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass wir alle mit Aktivität reagieren, sondern manchmal eben auch in so einen Erstarrungszustand kommen. Das sind die Menschen, die oft gesagt kriegen, du siehst so super ruhig und entspannt aus und sich so denken, nee.
Gar nicht.
Gar nicht eigentlich. Und das kennen wir auch von den Pferden, ne? Manche Pferde sind ja auch eher so, dass sie nicht in diese offensive, extrovertierte Flucht irgendwie gehen, sondern so erstarren. Diese Tiere sind nicht entspannt. Genauso sind wir Menschen in dem Moment nicht entspannt. Das heißt, die Stresshormone kicken trotzdem komplett und man merkt es auch so an körperlicher Festigkeit, also Muskulatur ist super fest und so. Gleichzeitig ist wenig Aktivität im Außen zu sehen und man kann das halt dadurch ein bisschen besser überspielen, was nicht unbedingt einfacher ist dann in dem Moment. Genau, und wenn wir jetzt Freeze, also Erstarren schon hatten, gehen wir mal auf die anderen Fs, glaube ich, auch kurz ein. Es gibt halt auch Fight, das ist so der Klassiker. Früher sind wir mit dem Knüppel losgelaufen, wenn wir unsere Sippe da verteidigen mussten. Ja, das sieht heute auch anders aus. Dann gibt es eben Erstarren, also Freeze. Totstellen könnte man im krassesten Falle auch sagen. Dann gibt es Flirt, also Beschwichtigen. Das kennen wir ja aus dem Tierreich auch sehr. Da fällt Petpleasing übrigens ganz häufig rein. Ja, also ich kümmere mich ganz viel um mein Gegenüber und beschwichtige quasi, wenn es mit zum Beispiel Ablehnungsängsten auch zu tun hat oder eben Schuld. Genau, was hatte ich jetzt?
Flight, glaube ich.
Ach so, Flüchten. Okay. Ja, genau. Flight, das Flüchten. Das war früher eben so, dass wir die Hände in die Hand genommen haben und weggerannt sind. Stellt euch jetzt eine Tierarztsituation vor, wo euer Nervensystem sagt, flüchten. Ist gerade ein bisschen schlecht, wenn ihr dann weglauft. Dementsprechend versucht unser Nervensystem auf eine andere Art zu flüchten. Also wir flüchten uns zum Beispiel in Konsum. Ganz viel am Handy scrollen oder super aktiv mit den Fingern sein, am Strick rumfuchteln, was weiß ich, ja, so in die Richtung. Das kann auch eben eine Form von Fluchtreaktion sein.
Und das Problem ist, dass wir die ja meistens nicht abbauen. Das heißt, gerade als Tierarzt kenne ich das noch aus meiner Zeit, wo ich viele, viele Nachtdienste und Notdienste gemacht habe, ja über ein Jahrzehnt hinweg. Und es gibt ja Untersuchungen, dass wenn ja nur das Telefon neben deinem Bett liegt und obwohl keiner anruft, schütte ich die ganze Nacht genauso viel Stresshormone aus, wie als wirklich jemand angerufen hätte, weil ich dauernd in dieser Alarmbereitschaft bin. Und das macht ja langfristig was mit mir. Und ich habe einfach so viele Pferdebesitzer inzwischen, weil ich natürlich auch viel im Asthma-Bereich Kurse habe und Menschen begleite. Und das sind natürlich chronisch kranke Pferde, die super lange, eigentlich lebenslang, wenn es wirklich schon weit fortgeschritten ist, ja, ein Management brauchen um das Pferd herum. Das gleiche gilt für hufrehe Pferde oder aber auch für sehr alte Pferde, dass die Pferdemenschen so viel Stress dauernd mit sich tragen. Und ich war ja auch gerade auf der Equitana und wenn ich dann in so ein Gespräch reingehe und ich sage 2, 3 Sätze, dann sehe ich, dass es einfach so rausbricht, dass die Menschen mit Tränen in den Augen vor mir stehen und du spürst förmlich, dass die halt dauerhaft in so einem chronischen Stress sind. Und das macht ja auch unglaublich viel mit unserem System, nicht nur in Beziehung auf unserem Pferd, aber kannst du da noch mal zeigen, vielleicht auch gerade im Stallkontext oder in der Arbeit mit dem Pferd, woran erkenne ich eigentlich, weil das ist ja oft das Problem, dass ich das gar nicht mehr so wahrnehme, weil für mich ist dieser Überlebensmodus ja mein neues Normal und da habe ich mich halt dran gewöhnt. Das ist halt so, so bin ich halt, hört man dann ja auch oft, ne? Ich muss jetzt noch 5-mal an der Tür rückeln, ob ich auch die wirklich zugemacht habe, dann renne ich wieder weg, dann komme ich wieder. Das ist so der Klassiker, den ich auch sehe. Das ist jetzt noch was, wo man vielleicht drüber schmunzeln kann, aber wenn man darüber nachdenkt, was das im Körper ja chronisch, dieser chronische Stress mit dem Menschen macht, kannst du da nochmal den Leuten ein paar Punkte an die Hand geben, woran sie es auch selber mal merken?
Ja, ich versuche es mal so praktisch wie möglich zu machen. Der größte Klassiker ist, glaube ich, dieses, ich habe da keine Zeit zu. Also ich habe ja auch gar keine Zeit, mich um mich zu kümmern, weil unser Nervensystem, wenn es chronisch gestresst ist, automatisch das Gefühl von ich habe keine Zeit, also innere Unruhe produziert. Das interpretieren wir aber als ich habe tatsächlich keine Zeit. Das ist so ein emotionaler Rückschluss, den wir da schließen. Ich fühle mich so, also ist das auch so. Und manchmal sind die Leute schon so weit, dass sie merken, eigentlich weiß ich, es ist jetzt gerade nichts. Ich könnte mir jetzt Zeit nehmen und trotzdem bin ich so in Eile und in Hektik. Das ist so ein absoluter Klassiker für chronischen Stress. Also du hast ja zum Beispiel dieses Rückversicherungsverhalten angesprochen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen größer machen. Wenn ich sofort, wenn irgendwas passiert, und das können kleine Dinge sein wie, ich nenne es immer Symptomlupe, ich komme also zum Pony und gucke als erstes, wie ist eigentlich die Bauchatmung, wie sehen die Nüstern aus, wie ne, ist die Atemfrequenz, bla bla bla, wenn wir so im Asthma-Bereich sind, dass ich dann einerseits sofort mit der Symptomlupe komme, also ich begrüße gar nicht mein Pony, sondern ich check eigentlich erstmal die Gesundheit bzw. Symptome ab. Und das Zweite ist, ich will mich sofort rückversichern. Das heißt, ich frage, übertrieben gesagt, noch 5 StallkollegInnen oder ich check sofort einmal mit meiner Tierärztin zum Beispiel ein, ne? Jetzt gerade ist es so und so. Oder beim Thema ne, Tür zugemacht, Tor zugemacht oder so, gehe ich halt noch ganz oft zurück und vergewissere mich. Oder habe ich jetzt wirklich, keine Ahnung, die Halfterschnalle richtig rum eingehangen oder so, wenn wir dann schon vom Größeren ins Kleinere auch gehen. Weil das ist eben das Problem mit dem Thema. Wenn unser Nervensystem so hoch aktiv ist, ist die Amygdala, das ist ein Teil vom limbischen System, stellt es euch wie eine Sicherheitskamera vor, dann ist die so überaktiv, dass die ganze Zeit nach Gefahren scannt. Und wenn sie keine findet, ist unser Gehirn eben so strukturiert, dass wir Menschen ja leider sehr gut nach vorne denken können in so Worst-Case-Szenarien. Also auch wenn du dich da ertappst von, ne, was wäre wenn oder oh, jetzt könnte irgendwas Krasses passieren, dann ist das auch ein Zeichen für chronischen Stress sehr häufig. Viele kennen auch diese intrusiven Gedanken. Da gibt es ganz viele ja, Katastrophenhumor-Reels zu. So dieses, man reitet irgendwie ganz entspannt lang und dann ist so, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt diesen Abhang hier runterstürzen? Oder, ne, also so diese aufdrängenden, plötzlichen Gedanken, die so richtig krasse Worst-Case-Szenarien sind, das ist auch häufig ein Zeichen für, eigentlich ist da sehr wenig Kapazität noch übrig und das Nervensystem ist so hoch getitscht, dass ist die ganze Zeit weiter nach Gefahren sucht. Ich spreche immer in meinen Gruppensettings vor allem, aber auch im 1:1 von so einem kleinen Angstgeist. Irgendwann fliegt er eigentlich die ganze Zeit so mit und schreit halt ständig, guck mal da, das könnte gefährlich sein. Und da hinten auch und hier und da und überall. Und man hat eigentlich gar nicht mehr so richtig eine Ahnung, warum man so gestresst und so aktiviert ist, weil sich das Ganze so ein bisschen verselbstständigt sozusagen. Und das ist, habe ich jetzt schon 3? Das wäre jetzt zumindest so mein 3. Punkt, wie ich das merke.
Ich hätte noch gesagt, vielleicht Verlust von Freude. Ne? Das ist, sehe ich ganz oft bei so viel, dass wenn die in die Kurse reinkommen, auch Trainingskurs zum Aufbau, die sind, wie du sagst, mit dieser Symptomlupe so krass auf die ganzen Details und dann gucken sie den Puls an und dann tasten sie die Sehnen ab und dann haben sie das alles minutiös aufgeschrieben und ich sage dann immer, jetzt wollen wir auch nicht, das ist alles wichtig und natürlich muss ich das überprüfen, damit es nicht wieder schief geht, das ist ja schon ein großer Teil davon. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn wir uns nur darauf fokussieren, dann werden ganz viele päpstlicher als der Papst. Und dann bringe ich immer den Spruch, wer viel misst, misst auch viel Mist. Das heißt, dass man mal kurz so wieder einen Schmunzler kriegt, mal so zurücktritt. Und ich habe ja immer das Bild der vielen Hühner, die rumlaufen, aufgeschreckt und auf dem Boden eigentlich gar nicht wahrnehmen können, was ist, dass man dann einmal rauszoomt, wie der Adler, der ja am höchsten fliegt und von oben auf diese Gesamtsituation drauf schaut, um mal wieder so Ruhe zu bekommen und dann einfach sich ein Nice-Ziel zu setzen und kein Smart-Ziel. Das habe ich inzwischen eingeführt im Trainingskurs, weil ich gemerkt habe, wenn wir so krasse Smart-Ziele, die ja auf Ergebnisse setzen, das funktioniert gut, wenn ich mein Pferd langfristig gesund halten möchte und vielleicht einen Distanz- oder Wanderritt als Ziel habe oder einen Gelassenheitsparcours. Wenn ich aber ein Pferd habe, was krank ist, dann machen diese Ziele total viel Stress. Da kommen die Leute schlecht mit zurecht und der Fokus ist noch mehr auf, das Endergebnis 3 Grundgangarten schaffen, 60 Minuten. Und das umzuswitchen, zu sagen, okay, was macht mir eigentlich Freude? Ich habe gar keinen Spaß mehr mit meinem Pferd. Es ist alles so technisch geworden, den Weg sich anzuschauen, statt das Endziel. Das hat für so viele Leute wieder Freude reingebracht. Und ich finde, wenn du keinen Spaß und wirklich diesen Verlust der kompletten Freude, wenn du schon zu Hause sitzt und denkst, boah, jetzt muss ich noch in den Stall und hoffentlich ist nicht irgendwie das und das, da das umzuswitchen und die Freude wieder zu suchen. Und ich mache dann ganz oft Akupressur mit denen im Kurs, dass ich sage, okay, Training ist jetzt gerade einfach nicht angezeigt, weil wir brauchen noch relativ lang und du musst 6 Wochen führen. Also was können wir in diesen 6 Wochen neu erlernen, was euch beiden irgendwie Spaß bringt? Also Verlust der Freude ist für mich auch nochmal so ein krasses Zeichen, dass die Leute so verbissen, verzweifelt sind, auch so, ja, so fokussiert auf diese Sachen, die Details, wie gesagt, Pulsmessung, Body Condition Score, Atmung, ne, gerade die Bauchatmung ist natürlich ein krasses Thema, wenn man da so schnell, ne, Thermoregulation nicht im Kopf hat. Vieles Aha-Moment zu sagen, okay, gestern war alles gut, heute hat das Pferd jetzt wieder verstärkte Bauchatmung, um Gottes Willen, ja gut, das ist 20 Grad mehr als gestern, das ist normal, hat nichts mit dem Asthma unbedingt zu tun, aber so detail drin zu sitzen, dass gar kein Raum mehr für Freude ist, das beobachte ich tatsächlich super viel und das ist auch so ein Grund für mich, dass ich so in den letzten 4, 5 Jahren solche Elemente ja in alle Kurse mit eingebaut habe, eine Kraftnachricht oder ähnliches, weil der Fokus so krass drauf ist, dass das Nervensystem gar keinen Platz mehr hat, um irgendwie schöne Dinge wahrzunehmen, die ja noch da sind.
Ich liebe das. Ich möchte jetzt 700 Sachen sagen. Du musst mich im Zweifel unterbrechen. Also erstmal super, dass du das damit einbaust, weil die Leute sich ja ganz oft anmelden zu solchen Gesundheitsthemen, weil sie in der Stressreaktion stecken. Und das ist etwas, was man unbedingt verstehen muss, dass manchmal diese übersteigerte oder der übersteigerte Anspruch an sich, noch mehr Wissen, noch mehr Fahrplan zu haben, dass der Teil des der Stressreaktion ist. Und dann ist es so wertvoll, dass du den Leuten, während sie mehr lernen und umsetzen, halt hilfst, da rauszukommen. Mega gut. Da sind wir nämlich bei diesen Stressreaktionen, die wir vorhin ja auch angesprochen haben, mal in so einem konkreten Beispiel, nämlich Überkompensation. Und du hast einen Klassiker benannt, nämlich diesen Fokus aufs Endergebnis. Ich höre ganz häufig sowas wie, ich will einfach, dass es wieder wie vorher ist. Und den Zahn müssen wir ziehen. Es gibt nicht wie vorher. Das ist manchmal richtig schmerzhaft, aber am Ende wird es sogar schöner, weil es eben alles integriert ist und man nicht was rausschneiden möchte aus seinem Leben oder seiner Identität, was einfach da ist. Und gleichzeitig ist dieser Fokus aufs Endergebnis, also auf dieses, ne, Pferd wieder gesund oder zumindest stabil oder so, der ist halt Klassiker für hohen Anspruch an sich, also Perfektionismusstreben, was auch eine Stressreaktion ist. Und der hohe Anspruch an sich selbst, den viele wahrscheinlich kennen und wo auch ganz schnell argumentiert wird, ja, aber es ist ja auch wichtig, dass ich gut auf mein Pferd aufpasse. So, ja, voll, das ist ja quasi das Problem, dass das so ein, ja, zweischneidiges Schwert sein kann, ja, beziehungsweise einfach, ja, wirklich so ein Tanz auf dem Drahtseilakt, wenn so viele Herausforderungen kommen. Mhm. Dieser hohe Anspruch an sich selbst, wenn man richtig ins Überkompensieren dann auch kippt, ist der Risikofaktor für einen Fellnasen-Burnout. Und was du angesprochen hast mit dem Freudverlust, deshalb habe ich das eben beim chronischen Stress gar nicht so sofort auf dem Schirm gehabt, da sind wir schon recht weit. Mhm. Und das ist den Leuten oft nicht klar, weil dann wird erst, ne, so ein bisschen mehr bemerkt, so irgendwie, keine Ahnung, war mal mein schönes Hobby und, ne, ist irgendwie ein Familienmitglied, mit dem ich gern Zeit verbringen möchte. Und dann ist es plötzlich eigentlich so ein stressiger Punkt auf der To-Do-Liste und ich liege auf der Couch und prokrastiniere überhaupt zum Stall zu fahren, weil mich das so stresst und ich eigentlich so Angst davor habe, wie ist es heute? Und das ist super wichtig zu verstehen, dass wir, also wenn wir von Fellnasen-Burnout sprechen, das ist natürlich auch ein bisschen zusammengewürfelter Begriff, kann ich gerne erklären, wenn du das gleich wichtig findest, dass wenn wir uns da beim Thema Freudverlust befinden, dass wir einfach schon eine ganz schöne Reise hinter uns hatten und wahrscheinlich das Erschöpfungsglas oder das Stressglas schon ziemlich voll ist, weil unser Nervensystem gar nicht mehr die Kapazität hat, aus diesem chronischen Stress auch mal rauszugehen und wieder Offenheit für neue Erfahrungen und schöne Dinge irgendwie da sein zu lassen. Das heißt, unsere Sicherheitskamera in unserem Gehirn wird wahrscheinlich die ganze Zeit so aktiv sein, dass der Blick gar nicht mehr auf die schönen Dinge fallen kann. Und das ist wirklich nicht gut, liebe Leute. Wenn ihr euch da erwischt, dann ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, was zu tun. Und ja, da wieder Stück für Stück rauszukommen und diesen Fokus umzulegen, wie du das dann auch anleitest, ist auf jeden Fall ein Bestandteil davon, dass man da auch wieder rauskommen kann, ja.
Ich finde, es wird halt vom Markt auch krass bespielt, noch schlimmer in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, durch das Angstmarketing. Ja. Ich habe ja auf der Schwoger über Marketingethik gesprochen, im Kontext Pferdegesundheit. Natürlich funktioniert das gut, wenn ich den gestressten Menschen noch mehr Angst mache, dann kaufen sie natürlich eher und dann wird es natürlich irgendwie krass befeuert von außen auch noch. Und das sehe ich sehr kritisch in den letzten Jahren, weil natürlich ist die Wirtschaftslage und die GOT und alles, was wir so mit reinnehmen wollen, hat natürlich viel Umbruch geschafft. Und wir sind, ich sag mal, in so einer Sturm-Drang-Zeit in der Pferdewelt. Und es ändert sich ja auch gerade massenhaft Dinge und Wertesysteme. Und dann ruckelt es natürlich extrem und es ist knirschen Sachen aneinander. Und von daher, ja, finde ich, wird es extra befeuert noch, ne? Weil jetzt ist es ja auch die Gesellschaft noch von außen, die auch noch Druck in Anführungsstrichen macht. Und ich, ohne Bewertung, ob das gut oder schlecht ist, ist es einfach Fakt, dass sehr viel gerade auf die Pferdewelt einprasselt sozusagen. Und da einfach sehr vieles zusammenkommt. Das heißt, selbst wenn es aus mir mit meinem Pferd gerade schon schwer ist, dann gehe ich noch, wie du sagst, in Social Media rein. Und dann befeuern oder drücken ja noch genau die Marketingkanäle diese Knöpfe, damit du dich eigentlich noch schlechter fühlst, damit du wieder irgendein Pulver oder irgendwas anderes kaufst. Persönlich versuche ich das. Natürlich müssen wir auch die Dinge aufzeigen, die schief laufen, weil es läuft richtig viel schief. Ich finde es, genau wie du sagst, es ist dieses auf dem Drahtseil, diesen Tanz, dieses nicht in das eine und nicht in das andere zu kippen. Keine Heilversprechen natürlich zu machen und gleichzeitig zu zeigen, es ist Bedarf da. Ich finde, es ist eine krasse Gratwanderung und oft kommen die Leute natürlich wegen einem Sehnenschaden rein und merken dann hinten raus, gerade in der Kernkompetenz-Pferdwelt haben wir mal so eine Umfrage gemacht, dass die Themen, dass wir EFT-Klopfen machen oder dass wir Reflexionssessions haben oder so, das ist das, was die Leute hinterher mitnehmen. Aber wie du sagst, sie kommen wegen dem fundierten Fachwissen, was total wichtig und auch eine Säule ist. Ohne die Säule Psyche des Menschen, meine Erfahrung nach so vielen Jahren als Tierarzt, macht einfach keinen Sinn, weil wir lassen, ne, alle sprechen immer von ganzheitlich und irgendwie man selber wird so vergessen, weil also Ganzheit bedeutet Pferd, Mensch und ja nicht nur Pferd. Von daher finde ich das so großartig zum Thema und finde es so schön, dass du auch bei uns sein möchtest. Du hast jetzt nochmal zu Burnout gesprochen, da würde ich gerne nochmal reinhaken, weil das klingt ja immer schon wie so, ich brauche eine Diagnose, um einen Burnout zu haben. Da muss ich ja zum Arzt gehen, dann kriege ich so einen Stempel drauf und dann kann ich mir erst Hilfe holen. Und ich sehe so viele Menschen, die zumindest schon Anzeichen von Burnout haben oder auch mittendrin sind, aber sich vielleicht nicht trauen, zum Arzt zu gehen, weil das ja immer noch nicht en vogue ist, sich psychologische Begleitung zu holen. Es ist auch extrem schwer, Termine zu bekommen, das mal von der anderen Seite betrachtet. Ja, und ich habe auch viele gerade im Tierärztebereich, die sagen, sie machen das nicht, weil das steht dann in der Krankenakte. Und dann kriegt man hintenrum gerade als Selbstständige wieder krasse Probleme, was die Versicherung angeht, Krankenversicherung, was natürlich völligster Irrsinn ist irgendwie in unserem System. Aber nicht, worauf ich hinaus will, wenn wir über das Burnout sprechen, heißt ja nicht, dass du nur überanstrengt bist, dass du viel zu viel arbeitest, sondern es gibt ja auch noch andere Ursachen, warum man ins Burnout reingehen kann oder zumindest Ansätze davon zeigt und es sich ja lohnt viel früher da auch schon. Das heißt, selbst wenn du jetzt keinen stressigen Job hast und mit deinem Pferd, weil es gerade krank ist, nur Schritt führst, würde man von außen ja sagen, du hast ja gar nicht viel zu tun. Das ist auch so ein bisschen wie Mütter dann, ne? Du bist ja den ganzen Tag zu Hause, was machst du eigentlich? Ja, das kann man es ja auch zu einem Pferdebesitzer sagen, der jetzt nur Schritt geht, weil das Pferd gerade krank ist. Wo liegt denn dein Problem? Du hast doch jetzt so viel mehr Zeit. Aber diese körperliche Überanstrengung ist ja nicht immer nur der Grund für einen Burnout. Von daher, vielleicht magst du so zum Fellnasen-Burnout auch noch mal ein bisschen mehr reingehen.
Ja, voll gerne. Ich glaube, dass das super wichtig ist, weil die meisten gar nicht so ganz wissen, was ist eigentlich der Stressauslöser und auch der Grund fürs Burnout. Also erstmal finde ich es richtig wichtig, dass du gerade den gesamtgesellschaftlichen Aspekt angesprochen hast. Wir können diese Probleme nicht individualisieren, auch wenn niemand dafür jetzt eine Wunderlösung hat, wie wir das gesamtgesellschaftlich mit einem Schnips irgendwie wegmachen. Das heißt, es ist irgendwo schon unsere individuelle Verantwortung. Aber es gibt super viele Faktoren, die von außen eben Einfluss haben, dass die Situation so ist, wie sie ist und für viele halt so herausfordernd. Das nimmt vielleicht für manche ein bisschen den Druck raus. Ich gehe da jetzt aber nicht so groß drauf ein, weil ich glaube, dass die Gesellschaftskritik jetzt hier nicht der Fokus ist. Schauen wir lieber mal auf die Ursachen. Ich glaube, die meisten Leute denken zum Beispiel so einen typischen Gedanken wie, naja, wenn mein Pferd dann wieder gesund ist, ist ja alles gut. Und entweder passiert das nicht, weil es eben eine chronische Erkrankung ist, oder es kommt dann das große Erwachen, mein Pferd ist jetzt wieder gesund, aber irgendwie freue ich mich halt trotzdem nicht oder kann damit nichts anfangen oder fühle mich jetzt richtig traurig und leer, weil da halt mal dieser Stress abfällt. Es ist fast nie der Fall, dass die äußeren Umstände tatsächlich der Hauptstressauslöser sind, sondern eher das, was in uns drin passiert und wie wir mit dem Ganzen umgehen. Und ich meine überhaupt nicht, davon möchte ich mich jetzt kurz mal sehr stark abgrenzen, dass wir irgendwie diese Erkrankung manifestieren oder dass wir uns das Leben halt selber einfach schwer machen und wir müssen nur positiv denken. Haha, vielen Dank auch. Keine Ahnung, Hannelore, hätte ich vorher wissen müssen, dann wäre ich jetzt nicht komplett auf dem Zahnfleisch. Natürlich ist das kompletter Quatsch. Es hat einfach viel komplexere Ursachen. Mit inneren Stressoren sind schon erstmal in erster Linie grob gefasst sowas wie Gedanken gemeint. Also zum Beispiel gehe ich die ganze Zeit in Worst-Case-Szenarien rein, wird es wahrscheinlich mein Stresslevel erhöhen. Oder auch Gefühle, wie gehe ich mit Trauer, mit Schuld, mit Scham, mit Angst und so weiter um. Aber das hat natürlich Ursachen. Und jetzt ziehe ich das Psychologin-Klischee von, gucken wir in die Kindheit. Also natürlich ist nicht alles immer in der Kindheit begründet, aber es gibt einfach sehr häufig Zusammenhänge zu zum Beispiel einem unsicheren Bindungsstil, der sich dahingehend äußert, dass ich zum Beispiel ins Pet-Pleasing komme, weil ich super krass gelernt habe, ich muss mich um mein Gegenüber kümmern, damit ich eben dazugehöre, damit ich akzeptiert werde, damit ich Konflikte vermeide, weil Konflikte gefährlich sind, so in die Richtung. Es könnte aber genauso gut auch sowas sein wie, ich habe in meiner Kindheit super viel Ablehnung erfahren und musste deshalb ganz stark eben dafür kämpfen, über Leistung, und Leistung kann auch Fürsorgeleistung sein, dass ich meinen Wert, also mein Selbstwertgefühl aufrechterhalte. Und dann gibt es aber auch noch mannigfaltige andere Ursachen, die dazu führen können. Das sprengt so ein bisschen den Rahmen und ist super individuell. Mir ist wichtig zu erwähnen, dass es nicht darum geht, wenn ich jetzt 2, 3 Dinge nenne, dann habt ihr die auch alle. Bitte, ja. Bitte nicht diesen Rückschluss ziehen, sondern eher wahrnehmen, okay, es gibt irgendwie viele Gründe dafür, die auch richtig tief in unserer Persönlichkeitsstruktur, in unserer Lebensgeschichte verankert sein können. Und die kann man eben nicht alleine mal eben auflösen, meistens. Sondern da geht's eben nicht darum, keine Ahnung, ich sag mir jetzt 3-mal am Tag, ich bin Licht und Liebe und dann geht's mir wieder gut, sondern eher zu verstehen, dass Selbstmitgefühl an der Stelle einfach richtig wichtig ist, weil, jetzt kommen wir zum etwas greifbareren inneren Stressor, wenn ich die ganze Zeit gemein zu mir bin, dann wird es sehr wahrscheinlich bis zu 100%ig dazu führen, dass ich noch gestresster bin. Und der Klassiker ist halt so, bei anderen geht es doch auch, ne, und die können irgendwie auch damit umgehen, warum kriege ich das nicht gebacken? Das kann sein von, warum kriege ich den Trainingsplan nicht umgesetzt, weil ich gar nicht weiß, dass dieses Aufschiebeverhalten eigentlich emotionale Gründe hat, bis hin zu, warum komme ich jetzt nicht damit klar, obwohl es meinem Pferd gerade wieder besser geht, ja, also diese Selbstkritik, aber auch inneren Antreiber von, ich muss jetzt, ne, ich muss jetzt noch dies tun, ich muss jetzt funktionieren, ich muss mir mehr Mühe geben oder mehr Wissen ansammeln oder so. Das sind klassische innere Anteile, die wir entwickeln und die eigentlich das Stressempfinden noch weiter hochschrauben. Und ich finde es so cool, was du gesagt hast, so, dann führt man sein Pferd, nur jetzt hat man plötzlich Zeit. Aber das Nervensystem gibt trotzdem nicht die Botschaft, ja, du hast Zeit, entspann dich einfach. Und das ist eigentlich genau dieser Beweis in Anführungszeichen dafür, dass es selten um den Zeitfaktor geht, manchmal auch ein Stück weit und selten um die anderen äußeren Umstände, sondern eher um das, was es mit mir macht, wie ich in die Welt gucke, wie ich mit mir selber umgehe. Und das ist aber nicht, also in vielen Fällen nicht mit einem Schnipsen wieder erledigt, sondern da darf man halt für sich so ein bisschen tiefer schauen, was eigentlich die Ursachen und Hintergründe auch sind.
Ich sehe auch, oder ich kriege dann häufig Anfragen, wenn sie ein krankes Pferd haben. Was mir auffällt, ist auch dieser Aktionismus, den du ganz am Anfang angesprochen hast, weil sie dann fragen, soll ich den Lungenkurs und den Trainingskurs und ich habe auch noch bei Osteodressage und ich habe noch diesen und jenen Kurs und dann sind sie am Ende total gestresst, weil sie ja nie alle Kurse parallel gleichzeitig machen können. Jeder macht es ein bisschen anders, jeder sagt vielleicht auch ein bisschen was anderes und dann weiß man gar nicht mehr, wie man das in sein System integrieren soll. Also wenn man das diesen Impulskauf dann hat, um diese ganzen Bücher und diese ganzen Kurse und so, das ist was ich auch super häufig sehe, weil dann so ein bisschen Panik vielleicht auch ausbricht in diesem Fall und man so gestresst ist, dass man denkt, das hilft jetzt und dann auch 5 Zusatzfuttermittel, sei es Husten oder halt für die Sehne, weil das erstmal so einen kurzfristigen Dopamin-Entspannungsmoment gibt, ist aber natürlich hinten raus so viel mehr Stress bedeutet, weil dann stehen da 5 Termine drin, wo man beim Live dabei sein soll, dann soll man hier seine Fragen einreichen. Also ich empfehle ja immer, nur einen einzigen Kurs zu machen, den zu Ende zu machen, dann nochmal ein bisschen Raum zu lassen und dann erst in den nächsten zu gehen. Weil ansonsten, wenn das alles gleichzeitig passiert, sehe ich ganz schnell, dass alleine der Kurs schon Stress bedeutet für die Leute. Und da einfach genau wieder hinzusehen und zu sagen, okay, wie kann ich das denn entzerren? Und da finde ich die Sprache der Menschen so spannend, wenn ich dann viel in die Kommunikation gehe, weil wie du gerade gesagt hast, dann muss ich noch. Also ein Müssen ist ja immer eine Wahl, die ich jeden Tag selber treffe. Ja, und du musst, zu meiner Tochter, die sagt dann immer, ich muss erstmal gar nichts und die ist 5. Wir versuchen das Wort muss bei uns in der Familie zu streichen und die Sätze anders zu formulieren, weil am Ende muss ich gar nichts und das haben wir sehr oft gesagt, um einfach hier auch diese Sicherheit mitzugeben, da in die Ruhe reinzukommen, zu gucken, wenn ich 5-mal, wenn ich mit dem Gegenüber in der Kommunikation bin, es kommt dann 5-mal, ich muss und immer und nie, dann finde ich, dass man in der Wortwahl schon so viel raushört oder diese ganzen Ja-Abers, Ja-Aber. Ich verstehe die Ja-Aber-Schleifen. Gleichzeitig kommen wir dann hier nicht weiter und nicht raus. Also ich finde, alleine mal, ich habe dann früher einfach mein Handy auf Aufnahme gedrückt und dann habe ich gesagt, was in meinem Kopf so rumgeht. Und dann habe ich es mir wieder angehört. Und dann kann man ja wie so eine dritte Person irgendwie draufschauen, was man da gesagt hat, auch wenn man so richtig wütend ist, ne? Wenn dann, keine Ahnung, Nachtdienst und du könntest platzen, weil da irgendwie doch nichts war. Das war was mich manchmal schon mental an meine Grenzen gebracht hat, weil ich natürlich mit Hunger, müde, Pipi, Durst so ungefähr vollkommen fertig war. Dann habe ich manchmal mich selber aufgenommen, dann hörst du dir das am nächsten Tag an und denkst du, alter Verwalter, da war ich aber schön in meinen Themen drin. Und das ist so spannend, sich selber dann reden zu hören, weil das so viel aufdeckt, die eigene Sprache. Also da, finde ich, erkennt man auch sehr gut, wo man persönlich gerade steht mit dem Thema, an der Wortwahl, die man quasi im Gespräch aussucht.
Ja, voll. Und gleichzeitig muss man dafür auch überhaupt Kapazität haben, ja, sich darauf einzulassen, ne? Also ist ja schon auch ein richtig gutes Abstraktionslevel und Reflexionslevel, weil man sich damit so bewusst auseinandersetzt. Also Hut ab, dass du das auch nach so Nachtdiensten dann
gemacht
hast.
Sehr lustig, kann ich sagen.
Ja, glaube ich. Das ist halt auch wieder voll Überkompensation, ne? Also zum Beispiel dieses Schimpfen über andere, ne? Schimpfen über das unfaire Leben und so weiter. Das bitte macht es einfach erstmal weiter, liebe Leute. Ja. Verbietet euch das jetzt alles nicht. Ja, weil das ist ja auch, also stellt euch vor, das ist ja im Moment die Lösung eures Nervensystems für diesen krassen Stress. Nehme ich jetzt die Lösung weg, ohne eine neue zu geben, ist es nicht gut. Dann wird es wahrscheinlich eher schlimmer auf irgendeine andere Weise. Wir brauchen also erstmal auch manchmal diese dysfunktionalen Muster, das ist schon okay. Wir wollten eben noch zum Thema Fellnasen-Burnout so ein bisschen auf diesen Aspekt ein, dass wir nicht gleich eine Diagnose brauchen. Und das finde ich wichtig, weil ich gerade angesprochen habe, ne, es könnte auch so krass schon sein, dass ich gar keine Kapazität mehr groß habe, mich mit mir zu beschäftigen. Und gleichzeitig muss das trotzdem noch nicht heißen, dass ich eine Diagnosekriterien erfülle. Und da vielleicht mal hinzugucken. Also, ein Fellnasen-Burnout steht nicht im ICD-10. Der ist nicht irgendwo kategorisiert. Ein Burnout tatsächlich mittlerweile schon. ICD-11 ja mittlerweile. Denn wir wissen noch nicht genug darüber, um die ganzen Faktoren irgendwie benennen zu können. Aber wir wissen, oder es wird zumindest aktuell kategorisiert, dass so ein Burnout klassisch eben aus dem Arbeitskontext entsteht. Und da, was viel spannender ist jetzt auch für uns, es geht bei dem Arbeitskontext auch nicht unbedingt um den Workload. Weil wenn wir zum Beispiel Workload und Kompetenzen und auch Anerkennung für den Workload zusammennehmen, sieht das Ganze schon wieder anders aus. Dann bin ich viel kompetenter oder fähiger, mit diesem Workload umzugehen. Das so im Arbeitskontext, um das so ein bisschen anzuschneiden. Gleichzeitig wissen wir aber aus der Forschung, dass es auch sowas gibt wie ein elterliches Burnout. Und alle weiblich gelesenen Personen, die Mütter sind, werden das jetzt vielleicht schneller nachvollziehen können, dass plötzlich komplett verantwortlich sein für so einen kleinen Menschen, der ganz schön viele Bedürfnisse hat und ne, mit Schlafmangel und allem Pipapo, dass das ganz schön krass sein kann, weil da nicht nur plötzlich so eine neue Aufgabe kommt, die viel von einem abverlangt, sondern eben auch eine neue Identitätsrolle eigentlich entsteht, die manchmal bedeutet, dass anderes nicht mehr so viel Raum hat, was einem eigentlich wichtig ist. Und das ist super komplex, aber wenn wir uns auf das elterliche Burnout beziehen, was wie gesagt in der Forschung ganz viel Raum hat, was aber nicht irgendwie klassifiziert ist bisher, dann sind wir auch näher am Fellnasen-Burnout. Das ist im Endeffekt, woher ich viele meiner Thesen, die sich dann in der Praxis auch zeigen, rausgezogen habe, weil wir da ja auch in der Verantwortlichkeitsrolle sind, auch in einer eigentlich nicht Beziehung auf Augenhöhe, weil wir halt so viele Verantwortungen tragen, auch wenn wir uns das natürlich vielleicht im Trainingskontext wünschen, da mehr auf Augenhöhe mit dem Pferd zu agieren. Und weil wir da eben auch ganz schnell in so einer Identifikation sind, ne? Von nicht nur, das ist mein Hobby, so wie, keine Ahnung, ich fahre gern Fahrrad, sondern eben eher, ich bin irgendwie Pferdemama oder so etwas. Ja, also das wird ja ganz schnell sehr, sehr nah. Wir haben einen Beziehungsaspekt, der massiv darauf einwirken kann, dass es für mich viel schlimmer ist, wenn meiner Fellnase was zustößt. Warum ist das so? Weil wir die Menschen und auch die Tiere, die wir sehr lieb haben, in unser Konzept von Identität integrieren. Das heißt, es tut mir körperlich auch weh, wenn meinem Pferd irgendwas weh tut. Und dann kommt noch drauf, dass ich ja verantwortlich bin und viele kriegen Verantwortung und Schuld nicht gut getrennt. Und über Schuld kann man sich so ein Kontrollgefühl geben manchmal, was dann halt so eine Illusion von Sicherheit schafft, weshalb dann so ein Konzept entsteht von, eigentlich bin ich die Ursache dieser Krankheit. Oder anders formuliert, was viele noch leichter zugänglich haben, wenn ich mich nur genug anstrenge, ist diese Krankheit wieder weg. Oder es wird beim nächsten Pferd nicht passieren oder so.
Ja, dass wenn ich mich nur genug anstrenge, das höre ich sehr viel in sehr vielen Anfragen auch raus. Was muss ich denn noch tun, damit es endlich besser wird, so ungefähr? Genau. Oder was mache ich denn falsch, dass es nicht besser wird? Und warum ist bei Tante Frieda nebenan, die alles augenscheinlich falsch macht, doch alles irgendwie gut. Jetzt, ich glaube, wenn man so ganz tief in der Problematik drin ist und ein chronisch krankes Pferd hat, dann entweder man sieht es selber nicht oder man hat Gott sei Dank noch nicht ganz so den Weg da rein in sich bewegt. Ich würde gerne das auf deinen 0-Euro-Check verweisen, dass man einfach mal diesen Test durchführt. Wir verlinken den auf jeden Fall unten in den Shownotes, weil ich habe zum Beispiel sehr früh, oder wenn ich jetzt rückblicken, würde ich sagen sehr spät, aber im Gesamtkontext Tierarzt sein relativ früh damit begonnen, einfach mir Begleitung zu suchen, Tools zu probieren, einfach in diese Thematik reinzugehen, mit meiner mentalen Gesundheit zu arbeiten. Und es ist halt nicht nötig zu warten, bis das Drama passiert. Wir können ja sehr viel früher einhüpfen. Und ich finde, es ist auch mehr in Vogue geworden. Wenn ich so in meine 20 Jahre zurückgucke, ist es heute ja gar nicht mehr abwegig, Yoga zu machen oder zu meditieren oder EFT zu nutzen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir in der KKP-Welt natürlich auch dich zu Gast haben nächsten Monat. Aber dass wir es auf jeden Fall verlinken, dass man sich selber mal checken kann, wie sieht es eigentlich aus. Ich glaube, es ist für jeden Menschen auf jeden Fall gewinnbringend, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Aber da kann man im Check auf jeden Fall ja schon mal eine Richtung bekommen. Und gerade wenn man die eigene Identität ja so als seine eigene Haut hat, da vielleicht doch nochmal mit Hilfe von außen drauf schauen. Was würdest du denen empfehlen? Wie komme ich da jetzt raus, wenn ich sehe, ich habe solche Züge, dass ich keine Freude mehr habe, wenn ich zum Pferd gehe oder mich 5-mal kontrolliere oder dauernd jemanden frage, ob das denn richtig ist, was ich hier tue, 5000 Kurse und Bücher zu Hause liegen habe, nicht weil aus der Freude, sondern weil ich eben in der Angst bin. Wie komme ich da raus oder kann ich das überhaupt alleine schaffen und wo würdest du sagen, ist so der Anfang, um da reinzusteigen?
Also erstmal finde ich manchmal den Anspruch, das alleine schaffen zu wollen, schon Teil des Problems. Das heißt, wenn da die Selbsterlaubnis ist, sich Unterstützung zu holen, finde ich das erstmal total gut, egal an welchem Punkt man steht. Meine Erfahrung ist, dass die Leute eher sehr spät auf die Idee kommen, dass da was eigentlich nicht so läuft, wie es laufen sollte. Das heißt, gib dir unbedingt die Selbsterlaubnis, wenn du jetzt gerade so denkst, irgendwie resoniert dieses Thema ein bisschen mit mir, da in irgendeiner Form die Unterstützung zu holen. Denn wir können emotionale Themen nicht kognitiv lösen. Also ich kann dann noch 700 Mal drüber nachdenken und es total gut für mich klar haben. Und dann haben wir sowas, das nennen wir auch so eine unsichtbare Barriere. Das heißt, wir wissen genau, was das Problem ist, aber wir können halt trotzdem nicht anders fühlen. Das höre ich ganz, ganz oft. Ne? Ja, ich weiß eigentlich, was ich machen müsste. Also zum Beispiel mich nicht ständig rückversichern, nicht die ganze Zeit auf mir rumhacken. Aber das ist auch so ein vielleicht noch so ein Hinweis, wenn man das bei sich bemerkt, dass es auf jeden Fall auch sinnig ist, sich Unterstützung zu holen, weil wir mit unseren ganzen Schutzmechanismen letztlich große Schwierigkeiten haben, wir alle übrigens, ich auch, wirklich an den Kern zu kommen. Ich arbeite gerne mit so einem Bild von einer Zwiebel. Wir kommen dann vielleicht so ein paar Zwiebelschichten weiter, haben Erkenntnisse, das ist alles richtig gut und stimmig. Aber wenn wir einen Schutzmechanismus aktivieren, weil unser Nervensystem einfach sagt, das zu fühlen ist gefährlich oder ich habe nicht die Kapazitäten oder auch die Kompetenzen im Sinne von Tools und so weiter, wie ich damit überhaupt umgehen soll, dann will unser Nervensystem manchmal Schutz vor unangenehmen Gefühlen. Vielleicht auch, weil wir internalisiert haben, dass wir damit nicht umgehen können, dass die immer schlimmer werden, dass die uns überwältigen, wie auch immer. Und dann werden wir um den Kern des Themas rumeiern, nicht wirklich dahin kommen. Und das ist halt einfach menschlich, weil unser ganzes Nervensystem darauf ausgelegt ist, dass wir funktionsfähig bleiben. Ja, wir wollen nicht wie die Schildkröte auf dem Rücken liegen und im Bett liegen und weinen. Wir wollen irgendwie unseren Alltag beschreiten, was aber gleichzeitig auch dazu führt, und das ist ein Teil von Fellnasen-Burnout-Entstehung, dass wir so lange in diesem Funktionsmodus sind. Das heißt, wir haben schon die Freude verloren. Wir fühlen eigentlich nicht mehr so viel, wenn wir ehrlich sind, sondern sind eher in so einem Autopiloten-Funktionsmodus unterwegs und irgendwie ist uns auch vielleicht manches gleichgültig geworden. Dann würde ich trotzdem, um jetzt eigene alltagstaugliche Tools irgendwie rauszugeben, würde ich auf jeden Fall anfangen, erstmal jeden also wirklich jeden Kacktag, wenn man gar keinen Bock hat, am allermeisten sich hinzusetzen und Zeit zu nehmen für einen sogenannten Braindump, also weißes Blatt Papier und rausschreiben, was gerade da ist. Alles. Unzensiert, unsortiert, vollkommen unperfektionistisch für alle, die da schon merken, da werde ich wieder gemein mit mir, wenn das nicht alles gut strukturiert ist, dann nehmt die Hand, mit der ihr eigentlich nicht schreibt oder dreht ständig das Blatt Papier, wenn ihr was geschrieben habt oder so, dass es wirklich komplett ungefiltert erstmal raus kann, ohne Zensur. Und im besten Fall versucht ihr dann, wenn der Kopf so ein bisschen leerer ist und der Druck so ein bisschen raus ist vom Schreiben, dass ihr dann euch mal ein Lebkuchenmännchen aufmalt, sage ich immer, weil ich keine Silhouetten malen kann, und euch dann wirklich mal aufzumalen, wie fühlt sich eigentlich mein Körper gerade an. Ihr dürft natürlich auch Worte verwenden, wenn euch das jetzt symbolisch nicht so leicht fällt, da hat jeder Mensch einen anderen Zugang, aber nach dem Braindump einmal reinzuchecken oder auch währenddessen, was macht eigentlich mein Körper? Das kann richtig gut helfen, um wieder mehr mit sich in Kontakt zu kommen und überhaupt erstmal wahrzunehmen, wo stehe ich gerade? Denn wenn wir so stark den Funktionsmodus als neues Normal haben, dann ist manchmal auch das Weggucken sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt und man denkt halt einfach, dass das alles ja eben so ist, so, das ist das Erwachsenenleben. Im Endeffekt dürfen wir die innere Pippi Langstrumpf wiederfinden, dass wir so ein bisschen rauskommen aus dem Erwachsenenleben und Verantwortung tragen, ist halt einfach stressig und anstrengend und deshalb fühle ich mich halt die ganze Zeit kacke, so ist das eben. Und da wieder mit sich in Kontakt zu gehen und vielleicht noch auf bisschen körperlicherer Ebene, weil unser Körper das ja alles mitverarbeitet, könnten wir zum Beispiel in die Resonanzatmung gehen, die ist super gut erforscht auch, die wirkt tatsächlich relativ fix sofort auf das vegetative Nervensystem und die ist ganz simpel, 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus, ohne irgendwie Atemleere oder Atemfülle zu halten, sondern in diesem Rhythmus zu atmen, was am Anfang durchaus herausfordernd sein kann, wenn man gewohnt ist, flach wie so ein Kaninchen hier oben in den Brustkorb zu atmen. Das heißt, in den Bauch rein und den Atem auf 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus vertiefen. Das kann auch schon richtig viel bringen. Und solche Atemübungen heißen Übungen, weil die mit Übung besser werden. Also gerne auch das jeden Tag. Und ich sage immer, Zähne putzen und aufs Klo müssen wir alle. Also ja, du hast Zeit dazu. Da du sowieso die ganze Zeit atmest, lohnt es sich, da auf jeden Fall auch hinzugucken. Das sind jetzt so kleine Sachen, die schon so kleine erste Veränderungen machen können. Ne? Und dann sind wir wieder dabei, es geht gar nicht so sehr um das Endergebnis. So, wann ist das endlich alles einfach und gut? Sondern eher, wie kann ich mich durch diesen Prozess möglichst selbst mitfühlend und sanft begleiten mit kleinen ersten Veränderungen, statt sofort mit dem Vorschlaghammer durch die Wände zu wollen, weil dann geht der Widerstand in uns hoch und dann sind die Schutzmechanismen so aktiv, dass wir da wahrscheinlich gar nicht so vorankommen. Vielleicht ist das also eine erste gute Idee.
Sehr schön. Ja, bei dem Atmen sage ich auch immer, da musst du nicht dran glauben. Das funktioniert einfach aufgrund deines Systems, deines Nervensystems, weil ja auch sehr viel Esoterik manchmal mit diesem Thema in Verbindung gebracht wird. Und dann sage ich mal, nee, vegetatives Nervensystem, das lässt sich nachweisen, du musst da nichts für können. Ja, du musst da nicht für dran glauben, du musst es nur tun. Und das nimmt auch gerade für Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, weil ich natürlich sehr aus dem schulmedizinischen Bereich einfach komme, diesen Druck weg, dass das irgendwie was Komisches wäre. Und wenn man das ja wissenschaftlich nachweisen kann, dann kann man dem Kopf erklären, dass man das jetzt auch mal tut.
Ja, voll.
Von daher finde ich das auch immer einen schönen Start, um einfach reinzukommen. Und du bist ja im Mai bei uns in der KKP-Welt. Das heißt, wenn du da draußen mal reinschnuppern möchtest und dann komm einfach vorbei für den Monat. Und wir machen ein paar Übungen zusammen. Wir gehen nochmal tiefer ins Thema rein. Es wird ein bisschen Input dazu geben. Und dann hast du ja auch nochmal, wenn du sagst, jetzt in der Gruppe ist mir das alles zu viel und das möchte ich nicht oder ich möchte da eher privat, individuell nochmal da auf das Thema schauen. Da hast du auch ein 1-zu-1-Gespräch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Diesen und nächsten Monat magst du da noch zum Abschluss was sagen. Das heißt, wenn man sich jetzt sagt, okay, nee, also so Gruppe und alles auf einmal, das ist mir alles zu viel. Für alle anderen, die nur mal reinschnuppern wollen, glaube ich, ist das ein schöner Startpunkt, um da einfach mal mit in Kontakt zu kommen. Aber sag noch mal gerne auf, wie das mit deinem 1:1-Gespräch abläuft.
Also die 1:1 Kapazitäten sind, wie man sich vorstellen kann, ja leider auch begrenzt. Dementsprechend gibt es tatsächlich nur noch die 1:1 Settings für alle Leute, die irgendwo in meinen Gruppenprogrammen sind. Aber dann kann man mich einfach kontaktieren und wir können in bestimmte Themen tiefer reingucken. Dadurch habe ich einfach gewährleistet, dass ihr alle gut aufgefangen seid, in einem guten Setting irgendwie seid. Und dann kann man auch schneller für sich konkretisieren, das ist ein Thema, damit komme ich jetzt gerade alleine nicht weiter oder mit dem Input, den ich schon habe. Genau, aber was du auch angesprochen hast, nächsten Monat findet auch nochmal ein Reconnect-Call statt. Das sind so 0-Euro-Calls, wo ich nochmal ein Stück weit ein bestimmtes Thema irgendwie aufgreife, ein bisschen was erkläre und dann eben auch erzähle, wie man mit mir arbeiten kann. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch voll gerne mit reinschauen, wenn ihr nochmal zum Thema Fellnasen, Burnout und Pet-Pleasing und alles, was so drumherum ist, mehr wissen wollt, dann ist das eine gute Möglichkeit. Nächsten Monat ist das am 7. Mai. 7. Mai. Mai haben wir, genau. Das ist nämlich der Geburtstag von meinem ältesten Hund Diego und deshalb feiern wir den zusammen quasi und gehen ein bisschen drauf ein, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn eine Fellnase chronisch krank ist, weil wir da eben auch ein gutes Päckchen zu tragen haben. Da geht es jetzt nicht direkt um Pferd, aber das ist 1:1 dasselbe, weil es geht ja um euch. Darum seid ihr da auch sehr willkommen. Genau, das könntest du ja wahrscheinlich einfach verlinken.
Genau, das mache ich sehr gerne. Und Kathi, dann bedanke ich mich für deine Zeit heute und für das super interessante und intensive Gespräch. Ich habe mich, wie gesagt, ich bin den Weg ja auch lange gegangen und gehe ihn immer noch. Ja. Ich habe auch in meine Kindheit geguckt.
Sehr gut.
Genau. Und ich freue mich richtig arg auf den Monat im Mai, wenn du bei uns in der KKP-Welt bist und bin ganz gespannt, was so die Rückmeldungen sein werden, weil es ein super wichtiges Thema ist, was noch sehr viel mehr Platz in der Pferdewelt und in der Pferdegesundheit bekommen darf. In diesem Sinne, bis nächsten Monat, liebe Kathi. Tschüss!
Ich freue mich. Tschüssi!